Wir heißen Sie herzlich willkommen zur Bibelstunde heute. Letzten Sonntag stand hier oben Rolf Schäffbuch, Prälat Rolf Schäffbuch. Also, ja, nee, ist gut, dass Sie sich melden. Für mich klingt es sehr laut. Also, letzten Sonntag stand hier oben Prälat Rolf Schäffbuch und hielt uns eine bewegende Bibelstunde über unsere Heimat im Himmel und über die Gefahr, dass wir am Ziel vorbeitreiben könnten. Doch was Jesus angefangen hat, will er auch zum Abschluss bringen. Das ist es, so hat Schäffbuch gesagt, was uns selbst im Alter gespannt nach vorne blicken lässt, dem Ziel entgegen, der Heimat entgegen, dem Himmel entgegen. In der Nacht vom Freitag auf Samstag hat Gott dann Rolf Schäffbuch zu sich gerufen, im Schlaf. Im Frieden ist er im Schlaf heimgegangen. Ich möchte Ihnen ein paar Sätze aus dem Mail von seinem Sohn Ulrich vorlesen. Er schreibt, unser Papa war ein Glaubensleben lang so glücklich und so begeistert bis zum letzten Atemzug, dass wir Jesus vertrauen, mit ihm verbunden, von ihm ergriffen sein dürfen. Von dem Christus, der gerecht macht, der uns zurechtbringt, der uns auf die Gewinnerseite und in den Himmel zieht. Heulend und heilfroh singen wir, in dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Lassen Sie uns jetzt einfach beten. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, für den Segen, den du uns durch Rolf Schäffbuch geschenkt hast, den du in ganz Württemberg geschenkt hast. Und wir bitten dich, lass diesen Segen weiter fließen durch seine Bücher, durch all die CDs und durch alles, was Menschen durch ihn an Segnung erfahren haben. Wir bitten dich, tröste du besonders Frau Schäffbuch und die Familie. Wir danken dir, dass unser aller Bürgerrecht bei dir im Himmel ist. Bitte segne uns jetzt auch dein Wort, diese Stunde, und lass dein Wort Wurzel schlagen in unserem Herzen. Amen. Und wir wollen jetzt noch einmal das Lied singen, das Rolf Schäffbuch letzten Sonntag so wichtig war. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Das ist Lied Nummer 204. 204.
Ja, das Ziel vor Augen. Und wir dürfen dort nicht nur ein einfaches Ziel vor Augen haben, sondern wir haben Jesus vor Augen. Wir dürfen einmal bei Jesus sein, in seiner Gegenwart, ihn sehen, wie er ist. Aber er ist auch jetzt gegenwärtig. Hier mitten unter uns, das dürfen wir glauben. Gerhard Terstegen singt, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Und das wollen wir jetzt auch tun und uns vorbereiten auf die Predigt und stille werden. Und deswegen singen wir jetzt das nächste Lied, Mach mich still, Herr, ich will hören auf dein Wort.
Ja, ich begrüße Sie auch noch ganz herzlich an diesem trüben Sonntagnachmittag. Aber ich habe gestaunt beim Herfahren. Trotz dem trüben Wetter leuchten die Herbstfarben noch mal so richtig prächtig. Freude und Leid liegen dicht beieinander. Trübes Wetter, schöne Farben. Trauer und doch auch die Gewissheit der Ewigkeit. Freude und Leid liegen dicht beieinander. Der Herbst ist jetzt fast vorbei, die Früchte sind eingebracht, die Ernte abgeschlossen. Und ich möchte heute gerne eine Frucht mit Ihnen betrachten. Eine Frucht des Heiligen Geistes, so wie es Paulus nennt. Die Frucht der Freude. Er nennt es im Korintherbrief, im Galaterbrief, jetzt bin ich rausgekommen, ja, im Galaterbrief, und er nennt da 9 Früchte. Und die Frucht der Freude steht an zweiter Stelle. An erster Stelle steht die Liebe und an zweiter Stelle steht die Freude. Die Freude ist etwas sehr Elementares, etwas Wichtiges. Ohne Freude könnten wir nicht überleben. Das weiß Gott. Und die Freude ist schließlich seine Erfindung, nicht unsere. Freude ist eine Frucht, sagt Paulus. Also wie die Früchte im Herbst so herangereift sind, so reift auch die Frucht der Freude heran. Freude ist etwas, was wächst. Freude ist nicht etwas, was das Ergebnis einer Leistung ist oder einer Anstrengung, was wir tun können, was wir anpacken können, sondern Freude wächst. Freude braucht allerdings gute Wachstumsbedingungen, wie jede Pflanze. Sie braucht Sonne, Wärme, Licht natürlich, ja, durch die Sonne. Sie braucht Wasser. Sie braucht einen guten Nährboden und wir können in der Regel gar nicht so arg viel dazu beitragen, ob die Frucht gedeiht oder nicht. Wir können ein bisschen nachhelfen, vielleicht beim Gießen, vielleicht düngen, den Boden auflockern. Aber die Frucht wächst aus sich, sie hat Kraft in sich. Und so ist es auch mit der Frucht des Heiligen Geistes, mit der Freude. Sie wächst in uns, wenn sie gute Wachstumsbedingungen hat. Und da müssen wir uns fragen, was sind die guten Wachstumsbedingungen für die Freude? Psalm 1 gibt uns da eine gute Auskunft. Da heißt es, ich lese es nach der Elberfelder Übersetzung, glücklich ist der Mensch, der den Willen Gottes tut. Glücklich ist der Mensch, der in Gottes Gegenwart lebt und in Gott gegründet ist, der sich nach Gottes Wort und Gebot ausrichtet und in ihm verwurzelt ist, wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und Ähnliches steht in Jeremia 17, Vers 7, da heißt es, gesegnet ist der Mann oder auch die Frau, die sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der oder die ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Frucht wächst, wenn der Baum einen guten Wurzelboden hat, gut verwurzelt ist. In Gottes Gegenwart verwurzelt sein. Das lässt die Früchte des Heiligen Geistes wachsen. Das lässt die Freude, das lässt das Glück in uns wachsen. Wer seine Zuversicht auf den Herrn setzt, der sorgt für einen guten Wurzelgrund seines Lebens. Und dessen Glaube wird Früchte bringen. Der kann Dürrezeiten gut überlegen, leben, und Dürrezeiten gehören zu jedem Leben dazu. Aber wer verwurzelt ist, der übersteht Dürrezeiten. Da werden die Blätter nicht vorzeitig abfallen. Eine tiefe Verwurzelung in Gott. Wie kommen wir zu dieser tiefen Verwurzelung in Gott? Diese Verwurzelung entsteht durch die Beziehung, die wir mit ihm pflegen. Und was lässt Beziehungen wachsen? Was lässt Beziehungen in die Tiefe wachsen? Im ganz normalen Leben. Können wir da mal sammeln? Was lässt Beziehungen in die Tiefe wachsen? Ja, Vertrauen. Ich wiederhole es einfach immer noch mal. Zeit miteinander. Dahinter. Liebe. Achten aufeinander, gell? Gespräch. Ich sag, ja, gemeinsame Erlebnisse. Wahrheit. Reden miteinander, ja, hatten wir schon. Die Wahrheit braucht auch eine. Die Beziehung braucht auch, dass wir die Wahrheit miteinander hören können, dass wir uns gegenseitig mit der Wahrheit konfrontieren, dass wir uns zu der Wahrheit stellen. Offenheit hat, glaube ich, jemand gesagt, Ehrlichkeit. Das braucht Beziehung, um in die Tiefe wachsen zu können, auch zu Gott. Und die ganze Bibel ist durchzogen eigentlich von Zeugnissen und Vorbildern einer gelebten Beziehung mit Gott. Und wir können überall in der Bibel reinschauen, da gibt es Vorbilder von Beziehungen. Ich bin gerade beim fortlaufenden Lesen in der Bibel, bei Samuel, Königsbücher, Chronika. Und da kann man ganz viel beobachten, welche Auswirkungen die Beziehung zu Gott hat. Oder welche Auswirkungen auch eine verweigerte Beziehung zu Gott hat, eine Nichtbeziehung. Und je nachdem wachsen eben auch unterschiedliche Früchte. Da gibt es Könige, die nach Gott getrachtet haben und andere, die sich überhaupt nicht für Gott interessiert haben. Und da ist das Prinzip zu sehen, was wir säen, werden wir ernten. Alle, die im Herbst was geerntet haben, die haben das gemerkt, was sie gesät haben, das konnten sie ernten. Wer Gurken gesät hat, konnte keine Tomaten ernten. Also das, was wir säen, ernten wir, auch in Beziehungen. Psalm 16 möchte ich heute mit Ihnen genauer betrachten. Denn Psalm 16 ist auch ein Ausdruck der gelebten Beziehung zwischen David und dem König David und Gott. Psalm 16, wir können es jetzt auf der Leinwand gleich auch sehen. Es ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Ich konnte nicht genau herausfinden, zu welcher Zeit. Aber ich habe so gedacht, es würde gut passen oder es klingt so, als wäre dieser Psalm in der Zeit entstanden, als er vor dem König Saul auf der Flucht war. Er war bedroht, ständig auf der Flucht und es gab für ihn keinen wirklich sicheren Ort. Und er betet, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. David weiß, dass er Bewahrung braucht. Er kann sich selber nicht bewahren und auch nicht beschützen in der Situation, in der er lebt. Und er weiß das. Und wir spüren da etwas von einer ganz vertrauten Beziehung zwischen ihm und Gott, denn er sagt, bewahre mich, beschütze mich, denn ich traue auf dich. in einer anderen Übersetzung heißt es, ich flüchte mich zu dir, ich berge mich bei dir. David hatte über viele Jahre seines Lebens keinen sicheren Ort, kein sicheres Zuhause. Da ist es doch ein unschätzbarer Wert, in solch einer Situation einen Ort zu haben, wo er sagen kann, du bist mein Zufluchtsort, da kann ich mich hinflehen, bei dir kann ich mich bergen, da bin ich sicher. Und in Psalm 18, nur ein paar Schritte weiter, da lesen wir von David, wie er sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort. Eine Menge von Bildern, die so deutlich machen, da ist mein Zufluchtsort, mein Schutz, wo ich mich ganz sicher weiß, wo ich mich geborgen weiß. Kindliches Vertrauen trotz äußerer Gefahr. Zu dir fliehe ich mich. Du bist eine Burg für mich, bei der ich sicher bin. Und wir brauchen diesen Ort nicht erst suchen oder weite Entfernungen zurücklegen, damit wir ihn erreichen. Er ist immer sofort erreichbar. Und vielleicht erinnern Sie sich auch an Lebenssituationen oder sind Sie vielleicht gerade in einer Lebenssituation, wo Sie sich manchmal gerne an einen anderen Ort beamen wollten. So, an einen sicheren Ort, wo ich einfach geborgen bin, wo mir niemand etwas tun kann. Und David sagt, das ist mein Ort. Gott, du bist dieser Ort. Und wir können uns dahin beamen. Du bist mein Zufluchtsort. Gibt es ein Lied, das singen wir jetzt. Ich berge mich in deiner Hand. Vielleicht hilft Ihnen dieses Lied, sich an diesen sicheren Ort zu beamen, mitten in einer bedrängenden Situation. Wir schauen uns den zweiten Vers an aus dem Psalm. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Aus diesen Worten hören wir heraus, dass in dieser Beziehung die Machtverhältnisse geklärt sind. Du bist mein Herr. Du hast Macht über mich. Du darfst herrschen über mich. Das gestehe ich dir zu. Das zu sagen, setzt ganz schön viel Vertrauen voraus. Ich gebe ab. Ich überlasse mich dir mit meinem Leben, mit meinen Wünschen, mit meiner Sehnsucht. Du bist mein Herr. Du wirst mir geben, was ich brauche. Wonach ich mich sehne. Du stillst meinen Hunger nach Leben. Du bist mein Herr. Dir überlasse ich auch meine offenen Fragen. Da, wo ich noch keine Antwort habe, noch keinen Ausweg sehe, ich überlasse es dir. Ich überlasse dir meine Nöte, meinen Kummer, denn ich vertraue dir, dass du damit fertig werden wirst. Ich überlasse dir meine Not. Auch wenn ich den Ausweg noch nicht sehe. David hatte zu der Zeit, wenn er den Psalm damals geschrieben hat, noch keinen Ausweg gesehen, wie Gott ihn da retten wird, wie er ihm helfen wird. Ich überlasse mich dir. Du bist der Herr. Wir spüren aus jedem Satz ein ganz tiefes Vertrauen. Und dieses Vertrauen lässt David auch bekennen, ich weiß von keinem Gut außer dir. Ich kenne nichts Besseres als dich. Du bist mein ganzes Glück, heißt es in einer anderen Übersetzung. Wir mögen vielleicht in solchen Situationen denken, ein sicheres Zuhause oder weniger Kummer oder weniger Leid, eine stabile Gesundheit, das wäre ein wirklich großes Gut für mich. Aber David bringt zum Ausdruck, Gott und die Beziehung zu ihm ist das Allerbeste, das höchste Gut, das es zu besitzen gibt. Die Beziehung zu seinem Gott hat oberste Priorität. Und aus dieser Beziehung wächst Glück und Freude. Der Vers 3. An den Heiligen, in einer anderen Übersetzung heißt es an den Gottesfürchtigen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. An denen, die mit mir auch in der Beziehung zu Gott stehen, habe ich Gefallen. Das stärkt mich. Sie ermutigen mich. Mit ihnen bin ich auf dem Wege. Das wissen wir alle, es ist nicht immer nur Eitelfreude, aber es ist auch Freude und Ermutigung. Und vielleicht müssen wir uns immer wieder durchringen zu der gemeinsamen Freude, auch dann, wenn es mal spannt und knistert, unter denen, unter den Heiligen, unter den Gottesfürchtigen. Im Vers 4 merken wir, dass er sich deutlich abgrenzt von der Lebensweise anderer, die nicht mit Gott rechnen oder auf ihn vertrauen, aber jene, die einem anderen nachlaufen, die werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Er beschreibt hier einen klaren Kontrast. Wer Gott vertraut, der findet Lebensfreude. Die anderen Lebensentwürfe ohne Gott, so sagt er, die anderen Göttern dienen, die bringen viel Sorgen und Kummer und Leid hervor. Er grenzt sich nicht von den Menschen ab, die anders leben, aber er grenzt sich von der Lebensweise ab. Und diese Verse sind eigentlich ein klares Bekenntnis und eine geniale Umsetzung für das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der fünfte Vers. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Herr, du allein bist mein Besitz. Mein Becher, angefüllt mit Segen, du bewahrst mein Erbe. Ich lese immer mal wieder so andere Übersetzungen zwischendurch. Das war jetzt so eine andere Übersetzung. David bezieht sich hier auf eine Anweisung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, bevor sie das Land Israel eingenommen haben. Und gesagt hat, die Leviten, also das Priestervolk, die sollen kein Erbteil besitzen. Gib denen nichts von dem Land, sondern ich bin ihr Erbteil. Und David sagt, du bist mein Gut und mein Erbteil, also mein Besitz. Damit bekennt er, Herr, du bist mein Ein und Alles. Du bist mein Besitz, du bist mein Reichtum, das, worauf ich stolz bin. Du bist meine Lebenssicherung oder meine Altersversorgung. Vielleicht hatte David damals ja wirklich noch gar keinen Besitz, keine Sicherheiten, auf die er sich auf dieser Erde verlassen konnte, keinen Reichtum, nicht was er vorweisen konnte. Und das hilft ihm, so eindeutig die Prioritäten zu setzen. Wir wissen, dass er später zu sehr viel Reichtum kam. Da wird von tonnenweise Gold und Silber und Bronze geschrieben, die David nachher besaß. Gott kann es uns schenken, dass wir durch unsere Bemühungen auch zu Besitz kommen, zu irdischem Reichtum. Wir wissen allerdings auch, das hat David da auch mal schon auch erwischt, dass der Besitz auch zur Gefahr werden kann, dass man sein Herz an den Besitz verliert. Und da brauchen wir Gottes Güte und Bewahrung auch davor, dass wir unser Herz nicht an falsche Güter und Besitztümer hängen, sondern dass unser Herz an Gott hängen bleibt. Und dass wir dann sagen können mit Vers 6, Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Das Land, das du mir schenkst, ist ein schönes Land. Ein gutes Land, ein wunderbarer Besitz. Das, was Gott mir geschenkt hat, ist gut. Mein Land ist ein liebliches Lebensland. Meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Lebensumstände. Das, was du mir zugeteilt hast, ist gut. Ich lobe dich. Wow. Was für eine Herzenshaltung. Könnten Sie das sagen? Ich bin dankbar für alles, was in meinem Leben passiert ist. Ich bin dankbar für alles, was zu meinem Leben gehört und was hineingeordnet wurde. Ich bin dankbar für meine Lebensumstände. Wer kann denn das schon sagen? David sagt es eventuell in der Zeit, als er von einem Feind verfolgt wurde. Also auch nicht unbedingt einer, der nur auf der Sonnenseite des Lebens stand. Sonst würden wir doch denken, ja, so kann nur einer sprechen, der auf der Sonnenseite des Lebens steht, dem alles gelingt, wo alles glatt läuft. Das war bei David auch nicht so. Und vielleicht fällt Ihnen in manchen Lebenslagen das ja auch leicht, Gott dankbar zu sein. Aber vielleicht kennen Sie auch andere Situationen, wo es Ihnen schwerfällt, dankbar zu sein, wo Sie eher dazu neigen, zu hadern mit Gott, warum er dies oder das nicht gelingen ließ, warum Dinge in unser Leben gekommen sind, die unser Leben so schwer belasten und beeinträchtigen, nachhaltig beeinträchtigen, nicht nur mal für kurze Zeit. Vielleicht gibt es in einem Leben nicht bestandene Prüfungen, zerbrochene Beziehungen, berechtigte Sorgen um den Arbeitsplatz oder um die Alterssicherung. Dann liegt uns die Dankbarkeit nicht so nahe, dann liegt uns das Sorgen sehr viel näher. Oder wenn wir sagen, also das Los, das ich tragen muss, das ist ein schweres Los. Da gehört Krankheit oder Behinderung dazu, schwere Wegführungen. Ein Los, das sich nicht so unbedingt als gutes Land erkennen lässt. Vielleicht hat uns Gott manches vorenthalten, was wir als Glück definieren würden. Eine glückliche Kindheit vielleicht. Oder ein Beruf, der Freude macht und Erfüllung bringt. Eine glückliche Ehe. Stattdessen sind da vielleicht traumatische Erlebnisse in der Kindheit, die das Leben immer noch belasten. Oder vielleicht blieb die Ehe kinderlos. Das Berufsleben fordert tagtäglich Tribut und führt mich an meine Grenzen. Es gibt Dinge, noch sehr viele andere Dinge, die ich hier gar nicht aufzählen kann, die das Leben schwer belasten können. Aber keiner hat nur Sonne und keiner hat nur Schatten. Jedes Licht wirft Schatten und jeder Schatten braucht auch Licht, sonst gibt es keinen Schatten. Es stimmt, dass es in manchem Leben, dass wir denken, dass Schatten und Sonne und Licht sehr ungerecht verteilt sein können im Leben. Dass es Lebensführungen gibt, in denen man die Sonnenflecken wirklich suchen muss. Und doch gibt es sie. Und wie kann man dann in solch einem Leben dazu kommen, dass wir sagen können, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Ich danke dir für das, was du mir gegeben hast. Wie können wir dazu kommen? Wir können vielleicht versuchen, nur die Sonnenflecken zu sehen und das Dunkle einfach zu ignorieren, auszuschalten. Das ist vielleicht ein guter Anfang, aber ich glaube, es braucht mehr, denn die Schattenseiten, die dunklen Seiten werden sich immer wieder melden und werden an uns nagen und zehren. Wem es schwer ist, sein Leben als gutes Los, als liebliches Land zu betrachten, dem empfehle ich ein Buch, auf das ich kürzlich gestoßen bin. Echt und stark heißt es, von einem Schweizer, Thomas Harry, geschrieben. Und ich fand darin sehr hilfreiche Impulse. Er sagt, wenn wir es wagen, all diese enttäuschten Gefühle, die sich in uns regen, all das, wo wir uns zu kurz gekommen sehen, all den Schmerz, all die Beeinträchtigungen, wenn wir sie vor Gott ausbreiten und sein Licht hineinfallen lassen, fangen wir an, mit diesen Ereignissen, die unser Leben schon noch schwer belasten und unser Leben beeinträchtigen, aber wir fangen an, uns damit zu versöhnen und auch diese Schattenseiten zu integrieren in unser Leben und sie heil werden zu lassen. Wenn wir es wagen, diese Gefühle, den Schmerz, die Enttäuschung, den Verlust zu benennen und auch zu betrauern, kann etwas Neues in uns werden. Der Herbst ist eigentlich schon der Beginn des Frühlings. Haben Sie das schon mal gesehen oder darüber nachgedacht? Wenn die Blätter abfallen, dann ist da schon die Knospe da für den neuen Frühling. Also das Alte loslassen, fallen lassen, damit was Neues wird. Auch in diesem Sinne. Gott wartet mit Sehnsucht darauf, dass er unsere innere und emotionale Welt mit seiner Liebe durchströmen kann und dass er heilen kann. Er wartet darauf, dass wir ihm das hinhalten und dass er hineinkommen kann. Und so ist die Empfehlung aus dem Buch, drücken Sie die Gefühle, die sich diesbezüglich in Ihnen regen, nicht nach unten, sondern drücken Sie diese Gefühle vor Gott aus. Auch wenn es schmerzhaft ist, sprechen Sie mit Gott darüber. Stellen Sie ihm die Fragen. Klagen Sie ihn auch an, wenn es sein muss, wenn es Ihnen danach zumute ist. Erlauben Sie, wie der Psalmbeter im 139. Psalm, dass Gott Ihr Herz durchforscht. 139, Vers 23 und 24 heißt, durchforsche mich, Gott, prüfe mich, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Harry sagt, solange wir die schmerzhaften Verlustgefühle und den Kummer in unserem Herzen unterdrücken oder verschließen, erlauben wir ihnen, dass sie uns hart und bitter machen und die Freude und das Lebensglück blockieren. Solange wir diese schmerzhaften Erfahrungen nicht vor Gott ausbreiten, hat das Unkraut der Bitterkeit einen wunderbaren Wurzelgrund in unserem Herzen. Aber aus dieser Wurzel wächst keine Freude und kein Glück. Herbstzeit ist ja auch Umgrabezeit im Garten, gell? Da zieht man die Wurzeln raus vom Unkraut, damit die im Frühjahr nicht gleich wiederkommen. Wir können unseren Lebensgarten dem himmlischen Gärtner hinhalten und ihn darum bitten, dass er bei uns mal umgräbt und jätet und die Wurzeln, das falsche Wurzelwerk herauszieht, damit die falschen Wurzeln nicht wieder ständig neu Kraft gewinnen und weiterwachsen und Früchte bringen. Denn aus der Bitterkeit wächst keine Freude und kein Glück. Das kann schon ein langer und auch ein mühsamer Prozess sein. Und wir brauchen da vielleicht andere Menschen, die uns dabei helfen. Aber es ist ein befreiender Prozess. Wenn die Bitterkeit, die Wurzel der Bitterkeit herauskommt aus unserem Herzen. Und wenn stattdessen Vertrauen wächst und zunimmt und die Frucht der Freude wächst. Ich zitiere nochmal Harry: Wenn unsere innersten Gefühle, Gedanken, Ängste, Prägungen und Schwachheiten von Gott unberührt bleiben, sind wir bestenfalls religiöse Menschen. Als Kinder Gottes zu leben bedeutet aber, dass unser Innerstes von Gottes heilender Kraft berührt wird. Wenn Sie sich danach sehnen, Ihr ganzes Leben als liebliches Land und gutes Erbteil zu betrachten, dann ist es unerlässlich, dass Sie ihn in das Innerste Ihres Lebens einbeziehen, ihn damit in Verbindung bringen, sich von ihm berühren und heilen lassen. Auf diesem Weg können wir zu geheilten und starken Persönlichkeiten heranwachsen. Gott fordert uns auf, keiner Sache in der Welt mehr Aufmerksamkeit zu schenken als unserem eigenen Herzen. Was darin wächst und was dann Wurzel treibt und Früchte trägt. Wir singen ein Lied, das dazu passt: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ja, die Bitte: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wir können es nämlich selber gar nicht. Dazu brauchen wir ihn wirklich. Und wenn das dann geschieht, dann können wir den Psalm auch aufrichtigen Herzens weiterbeten. Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich will den Herrn loben, Ausdruck der Dankbarkeit, der mich beraten hat. Auch in der Nacht ist er bei mir und erinnert mich an ihn. Er ist immer in meiner Nähe, immer ansprechbar und er freut sich immer, wenn er mich hört, zu jeder Zeit. Und Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Selbst in existenzieller Bedrohung, in auswegloser Lebenslage ist er mir nah. Steht er mir zur Rechten, unterstützt mich, leitet mich, führt mich. Ich muss nicht mutlos werden, weil ich der Situation ausgeliefert bin, sondern er ist da. Und ihn vor Augen zu haben, anstatt die Bedrohung vor Augen zu haben, die Sorge vor Augen zu haben oder die Verletzungen vor Augen zu haben, das gibt ein anderes Lebensgefühl. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Vers 9. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Wenn unser Herz erfüllt ist von Freude, unser Mund lobt mit lauter Stimme, dann geht es unserem Körper auch gut. Das hat wirklich Auswirkungen auf unseren Körper. Vers 10, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Natürlich wird Gott zulassen, dass unser Leben eines Tages zu Ende ist. Das haben wir heute gehört. Das segensreiche Leben von Rolf Schäffbuch ist auf dieser Erde zu Ende. Aber es ist nur auf dieser Erde zu Ende. Es geht weiter in der Ewigkeit. Und da weist David weit über sein damaliges Wissen eigentlich hinaus, nämlich dass Jesus gekommen ist, um dem Tod die Macht zu nehmen und ein Leben und ein ewiges Leben ans Licht zu bringen. Diese Gewissheit gibt unserem Leben auch Freude. Wenn wir wissen, dass die Endlichkeit durch Jesu Unendlichkeit überwunden wird. Das ist eine unbesiegbare Dimension unseres Lebens. Wer kann da nicht glücklich sein, das zu wissen? Und dann können wir auch den 11. Vers beten. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Da überschlägt er sich geradezu nochmal in diesem letzten Vers. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das klingt so ähnlich wie Psalm 73 am Ende. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Da sprudelt die Freude und das Glück, wenn wir verwurzelt sind bei ihm, unsere Wurzeln tief in ihm gründen. Wollen Sie, dass dieser Psalm Ihr ganz persönliches Psalmgebet wird? Sehnen Sie sich auch nach einem Leben, das von dieser Freude und von diesem Glück durchströmt ist, gehalten ist auch in schwieriger Zeit? Paulus hat ja gesagt, unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Freude und Trauer liegen eng beieinander. Und wenn wir bei ihm fest verwurzelt sind, dann können wir beides gleichzeitig erleben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so entgegenkam aus dem Brief von dem Sohn vom Herrn Schäffbuch. Da stand doch, Sie haben weinend das Lied gesungen, in dir ist Freude. Trauer und Freude liegen eng beieinander. Und das muss nicht mehr getrennt sein. Wir können in der Trauer, im Schmerz Freude erleben. So sagt es Paulus auch im 2. Korinther 6, Vers 10. Unser Herz ist voll Leid. Wir erleben ständig trotzdem neue Freude. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie damit in der kommenden Woche Erfahrungen machen. Und vielleicht liegt bei Ihnen gerade auch Trauer und Freude dicht beieinander. Ich wünsche Ihnen, dass die Freude Sie durch die Trauer trägt. Und ja, dass Gott Ihren Lebensgarten jäten darf und das herausziehen kann, was keine gute Früchte bringt, was nicht zum Leben und nicht zum Glück führt. Wir singen jetzt nochmal, du bist meine Zuflucht und Stärke, du bist meine Hilfe in Not. Ja, als diesen Gott wollen wir dich anbeten, dass du unsere Zuflucht bist, unsere Stärke bist, unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Glück. Lass es uns mehr und mehr erfahren und lass diese Frucht in unserem Leben wachsen. Amen. Ich darf Ihnen noch einiges sagen für die kommende Woche. Am Donnerstag, den 15. November, da wird hier der Bundestagsabgeordnete der CDU, Volker Kauder, sprechen, hier in diesem Saal. Und zwar über das Thema Einsatz für verfolgte Christen, damit die Hoffnung wächst. Damit die Hoffnung wächst. Um 19.30 Uhr hier. Draußen liegen Einladungsflyer, die sind so grün und blau. Und wegen dieser Veranstaltung fällt am Mittwoch der Mittwochkreis aus, also Mittwoch den 14. und am 21. November fällt der Mittwochkreis auch aus, weil da nämlich Buß- und Bettag ist. Und da gibt es in den unterschiedlichen Gemeinden Abendgottesdienste. Nächsten Sonntag ist wieder Bibelstunde hier, zur selben Zeit, aber in 2 Wochen nicht. Da laden wir Sie ausnahmsweise nicht ein, denn da ist unser Mutterhaustag, da sind nur Schwestern zugelassen. Am Ausgang finden Sie noch unseren Rundbrief mit Informationen zum Gebet und auch Einladungskarten zum Jahrestreffen am 6. Januar schon, damit Sie weit vorausplanen können. Und es liegen auch vom ERF Programme auf. Da gibt es auch immer wieder sehr gute Sendungen, hörenswerte Sendungen, die unsere Beziehung zu Gott verstärken und vertiefen können. So, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche.